Radio Prag, Nachrichten.
Westerwelle und Schwarzenberg erinnern an den Nachbarschaftsvertrag. Fast alle Tschechen halten Korruption für das größte gesellschaftliche Problem. Und Biathlon, Jaroslav Soukup holt WM-Bronze. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle hat 20 Jahre nach der Unterzeichnung des Prager Nachbarschaftsvertrags die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Tschechien und Deutschland unterstrichen. Aus einer Konfliktgemeinschaft seien unzertrennliche Partner und enge Freunde geworden, sagte der FDP-Politiker am Dienstag bei einer Gedenkfeier in Prag. Sein tschechischer Amtskollege Karel Schwarzenberg sprach beim Festakt im tschechischen Senat von einem enormen Fortschritt in den bilateralen Beziehungen. Zuvor hatten beide Außenminister bei einem Treffen im Amtssitz von Schwarzenberg unter anderem auch über europäische Politik gesprochen. Mehr dazu anschließend in unserem Tagesecho. Wegen eines Lebensmittelskandals ist polnisches Salz aus dem tschechischen Handel genommen worden. Dies gab Landwirtschaftsminister Petr Bendl am Dienstag in Prag bekannt. Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Abfallsalz aus einem Chemiewerk als Speisesalz an mehrere polnische Lebensmittelhersteller verkauft wurde. Bendl hielt dem Nachbarland vor, bisher nur unzureichend über den Fall informiert zu haben. So habe Tschechien beispielsweise keine Liste der betroffenen Firmen erhalten. Einen Stopp für alle Lebensmitteleinfuhren aus Polen erwäge man jedoch nicht, wie Bendl weiter ausführte. Fast alle Tschechen halten derzeit die Korruption für das größte gesellschaftliche Problem in ihrem Land. Bei einer Umfrage der Meinungsforschungsagentur CVVM vom Februar forderten 95% der Befragten eine dringende Lösung dieses Problems. Ähnlich große Sorgen bereiten die Arbeitslosigkeit und der Zustand der öffentlichen Finanzen. Auf der anderen Seite zeigten sich die tschechischen Bürger relativ zufrieden mit dem kulturellen Angebot sowie mit dem Angebot von Waren und Dienstleistungen. Bei einer entsprechenden Umfrage im vergangenen Jahr war die Qualität des Gesundheitswesens als dringendstes Problem angesehen worden. Regionalpolitiker und Bürgermeister aus Ostböhmen lehnen die Nachforschung nach Schiefergas in ihrer Gegend ab. Nach einem Treffen mit Vertretern eines Energieunternehmens und des tschechischen Umweltministeriums unterschrieben die Politiker in Náchod einen entsprechenden Aufruf. Im Schatten des Riesengebirges dürften keine Fördertürme stehen, sagte der Hauptmann des Kreises Hradec Králové, Lubomír Franz. Die Firma Baskas Energia Czech will in den kommenden 5 Jahren an mehreren Orten der Gegend das Schiefergestein anbohren. Sie hatte dafür vom Umweltministerium vor kurzem grünes Licht erhalten. Zum Sport. Biathlet Jaroslav Soukup hat bei der Weltmeisterschaft in Ruhpolding Bronze gewonnen. Im Klassiker über 20 Kilometer verdrängte der Tscheche bei nur einem Schießfehler den zwischenzeitlich auf Rang 3 rangierenden Andreas Birnbacher. Soukup musste sich nur dem Sieger Jakob Fack aus Slowenien und Simon Fulcart aus Frankreich geschlagen geben. Für die tschechischen Biathleten ist es die erste WM-Medaille seit 5 Jahren. Insgesamt schnitt das tschechische Männerteam am Dienstag im Distanzrennen gut ab. Michal Schlesinger erreichte Rang 6 und Ondřej Moravec Rang 12. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Nach der Auflösung vereinzelter Frühnebelfelder ist es am Mittwoch in Tschechien zunächst heiter bis wolkig. Am Nachmittag nimmt im böhmischen Landesteil von Westen her die Bewölkung zu, mit vereinzelt Schneefall in den Abendstunden, vor allem in Westböhmen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 4 bis 8 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Vor 20 Jahren im Februar 1992 wurde der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet, der die Beziehungen zwischen Deutschland und der damaligen Tschechoslowakei auf eine neue Grundlage stellte. Der 20. Jahrestag der Unterzeichnung hat den deutschen Bundesaußenminister Guido Westerwelle an diesem Dienstag nach Prag geführt. Er nimmt an einem Festakt im tschechischen Senat teil, nutzt die Gelegenheit aber auch zu bilateralen Gesprächen über aktuelle Themen. Den Besuch widmen wir uns im ersten Beitrag in unserem Tagesecho. Danach begeben wir uns in die mährische Metropole Brünn. An diesem Dienstag wird dort die funktionalistische Villa Tugendhat nach einer Restaurierung wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. An der feierlichen Eröffnung in der vergangenen Woche waren unter anderem auch Mitglieder der Familie Tugendhat als Gäste dabei, der die Villa in der Zwischenkriegszeit gehörte. Sie hören ihre Aussagen in unserem zweiten Beitrag. Und danach bekommen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Wort. Der zweite Teil unserer heutigen Sendung gehört nämlich dem Hörerforum. Bleiben Sie also dran. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Wir haben schon mehrmals darüber berichtet. Am 27. Februar feierte der tschechoslowakisch-deutsche Vertrag über gute Nachbarschaft seinen 20. Geburtstag. Am Dienstag besuchte Bundesaußenminister Guido Westerwelle seinen Prager Amtskollegen Karel Schwarzenberg, um gemeinsam mit ihm und dem tschechischen Senat diesen feierlichen Anlass zu begehen. Marco Zimmermann war dabei.
Palais Černín in Prag am Dienstag. Im kleinen Salon des tschechischen Außenministeriums blitzen die Kameras, als die Minister Schwarzenberg und Westerwelle vor die Pressevertreter schreiten. Thema ihres Treffens war der tschechoslowakisch-deutsche Nachbarschaftsvertrag, der vor 20 Jahren abgeschlossen wurde. Guido Westerwelle erinnerte an die Gründe für den Vertrag und würdigte seinen Erfolg.
Wir haben das überwunden, was uns in Zeiten von Besatzung, von Krieg, von Vertreibung und eisernen Vorhang so lange entzweit hat. Und wenn wir auf die letzten 20 Jahre zurückblicken, dann ist ein einzigartiges Netzwerk von menschlichen Kontakten, kulturellem Austausch, wirtschaftlichen Partnerschaften und politischen Beziehungen gewachsen.
Karel Schwarzenberg war zu Beginn der 1990er Jahre Kanzler von Präsident Václav Havel und Mitinitiator des Nachbarschaftsvertrags. Als er darauf angesprochen wird, dass die Bürger damals bei der Unterschrift des Abkommens vor der Burg standen und demonstrierten, antwortete der tschechische Außenminister: Es herrschten hier 50 Jahre kommunistische Diktatur, die unmittelbar nach der narzisstischen Diktatur begann, und die Kommunisten pflegten die Feindschaft und das Misstrauen. Mir war klar, dass wir das überwinden müssen, und es war auch klar, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber nicht nur die Vergangenheit war Thema des Treffens. Guido Westerwelle über die Gespräche zur Situation in Europa.
Wir tauschen uns sehr eng und sehr regelmäßig aus über die globalen Fragen, aber natürlich auch über die europäischen Fragen, über die europapolitischen Fragen im engeren Sinne. Wir teilen mit unseren tschechischen Partnern die Auffassung, dass verantwortliches Haushalten und die Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit der Schlüssel zur Belebung der europäischen Wirtschaftskraft sind.
Der tschechische Premierminister Petr Nečas hatte in der vergangenen Woche neben Großbritannien die Unterschrift unter den Fiskalpakt verweigert. Schwarzenberg und seine Partei Top 09, der Koalitionspartner der ODS von Premier Nečas, halten die fehlende Unterschrift zum Fiskalpakt aber für einen Fehler. Auf die Frage, ob dies der Tschechischen Republik schade, antwortete Karel Schwarzenberg auf Deutsch.
Den Schaden kann man gewöhnlich erst nach der Katastrophe feststellen, nicht wenn sie beginnt. Ich bin überzeugt, dass es vor allem derzeit noch mein psychologischen ist, im politischen weniger im unmittelbar messbar materiellen. Aber ich schließe nicht aus, dass eins aus dem anderen folgen wird.
Guido Westerwelle betonte aber, genau wie es auch Premier Nečas ständig wiederholt, dass die Unterschrift auch noch später geleistet werden kann.
Für die Bundesregierung noch einmal unsere Haltung unterstreichen. Für diejenigen, die bisher noch nicht unterzeichnet haben, bleibt aus Sicht der deutschen Bundesregierung die Tür offen.
Marco Zimmermann hat berichtet. Und nun von der Politik zur Kultur. Sie ist das einzige moderne Baudenkmal in Tschechien, das auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste steht, die Brünner Villa Tugendhat. Das Gebäude hatte seit den 1930er Jahren ein bewegtes Schicksal. Nach einer 2 Jahre dauernden Restaurierung wurde das Meisterwerk von Architekt Ludwig Mies van der Rohe nun wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Mehr von Martina Schneiberkova.
Am Mittwoch vergangenen Woche war es soweit. In der Villa trafen geladene Gäste, Journalisten und vor allem auch die Nachkommen von Fritz und Grete Tugendhat zusammen. Für das Ehepaar Tugendhat hatte Mies van der Rohe das ungewöhnliche Familienhaus in den Jahren 1920 bis 1930 erbaut. Die Familie wohnte jedoch nur einige Jahre lang in der Villa. 1938 flüchteten die Tugendhats vor den Nazis aus der damaligen Tschechoslowakei, zuerst in die Schweiz und später nach Venezuela. Die Villa wurde dann von der Gestapo beschlagnahmt und an Walter Messerschmidt vermietet. Nach dem Krieg wurde das wertvolle Haus dem Gesundheitsressort übergeben. 1980 übernahm die Stadt Brünn die Villa. In den vergangenen 2 Jahren wurde eine denkmalgerechte Wiederherstellung der Villa durchgeführt, unter der Aufsicht eines internationalen Expertenbeirats, der speziell zu diesem Zweck eingerichtet wurde. Ivo Hammer ist Präsident des Expertenbeirats und Ehemann von Daniela Tugendhat, einer der Töchter von Fritz und Grete Tugendhat, für die das Haus erbaut wurde. Ivo Hammer lobte bei der Wiedereröffnung der Villa die Zusammenarbeit mit der Stadt Brünn und fügte hinzu:
Wir können als Ergebnis dieser Zusammenarbeit sagen, und ich freue mich, dass wir Teil dieser Arbeiten sein durften, dass die Restaurierung und Rekonstruktion des Hauses Tugendhat in dem höchsten international möglichen Standard durchgeführt wurde. Ich möchte nur 3 Beispiele erwähnen. Das eine ist die wunderbare Rekonstruktion der halbrunden Makassar-Ebenholzwand, die im Partykeller des Gebäudes der juridischen Fakultät von Miroslav Ambros, einem Brünner Kunsthistoriker, gefunden wurde und hier wieder im Original eingebaut ist. Auch die Rekonstruktion der Mattgläser ist hervorragend gelungen und es ist mir eine besondere Freude, auch darauf hinweisen zu können, dass die Innen- und Außenwände, die Fassade, in Zusammenarbeit mit den beauftragten tschechischen Restauratoren mit mir gemeinsam durchgeführt wurde. Ich sehe darin ein Beispiel für eine fachliche, professionelle Souveränität, die ich in anderen Ländern nicht gefunden habe.
Hammers Frau Daniela Tugendhat hat nie in der Villa gelebt, denn sie kam erst in Venezuela zur Welt. Das Haus ihrer Eltern konnte sie erst 1969 besuchen.
Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Mutter zur ersten internationalen Konferenz über das Haus 1969 ins Haus gekommen bin. Das war sehr emotionalisierend und sehr aufregend, weil das erste Mal war nach der Emigration, dass sie wieder hier war. Und ich bin mit ihr in diesen Raum gekommen. Sie ist zuerst zur Onyxwand gegangen und hat sie gestreichelt, wie man einen Menschen streichelt, und hat gesagt, dass ich dich je wiedersehe. Sie hatte damals einen Vortrag gehalten in tschechischer Sprache, wo sie alle Details klargelegt hat, die auch heute für die Restaurierung sehr wichtig waren, weil sie der einzige Mensch war, der das überhaupt noch wusste.
Daniela Hammer Tugendhat zufolge kann man sich durch Fotos kaum eine Vorstellung vom Innenraum der Villa machen.
Also ich bin Kunsthistorikerin und deswegen habe ich auch natürlich ein besonderes Verhältnis zur Kunst. Ich persönlich kenne keinen Raum der Architektur der Moderne, der so überwältigend ist in seinem Raumeindruck. Ich kenne das nur früher von Kirchen, wo man wirklich einfach nur in einem Raum ist und hier herumgeht und diese Klarheit, diese Schönheit und diese meditative Atmosphäre spürt.
Für die Öffentlichkeit ist die Villa Tugendhat ab dem 6. März geöffnet. Mehr über die Geschichte des Baudenkmals können Sie auf unserer Webseite in 3 Ausgaben der Sendereihe Reiseland Tschechien aus dem Jahr 2008 erfahren. Und das war's im heutigen Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Nun geht es weiter mit dem Hörerforum, einer Sendung, die vor allem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitgestalten. Ihre interessanten Kommentare und Ansichten werden hier zitiert, Ihre Fragen werden beantwortet und Ihre Tipps werden vermittelt.
Hörerforum.
Heute möchten wir mit einer Meldung in eigener Sache anfangen. Radio Prag hat im März einen neuen Hörerwettbewerb gestartet, in dem Sie Ihr Wissen über die Tschechische Republik testen können. An jedem ersten Tag im Monat finden Sie hier auf unseren Webseiten eine neue Preisfrage. Aus den uns zugesandten richtigen Antworten losen wir 6 Gewinner aus, die interessante Sachpreise erhalten. Sie können sich auf kleine Radioempfänger, Repliken alter Radiogeräte freuen. Es reicht nur, die Antworten bis Ende des jeweiligen Monats an deutsch@radio.cz zu schicken. Und dann zu hoffen, dass Sie das große Los gezogen haben und Ihr Name auf unserer Webseite unter den Siegern erscheint. Seit dem 1. März, nachdem wir die erste Frage gestellt haben, erhalten wir recht viele Antworten, was uns sehr freut. Wir möchten uns bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die unserem Aufruf in der Sendereihe Spaziergang durch Prag gefolgt sind. Wir wollten in der letzten Sendung von Ihnen wissen, haben Sie während Ihres Prag-Besuchs ein auffallend verschandeltes Gebäude entdeckt? Wolfgang Bruch aus Schwarzenbach an der Saale schrieb uns:
Hier könnte ich leider eine ganze Reihe aufzählen, beschränke mich hier jedoch auf das Palladium auf dem Platz der Republik, welches in eine Umgebung historischer Bauten wie ein Konsumgebäude hineingezwängt wurde, und auf das Clementinum in der Prager Altstadt, das relativ schlampig rekonstruiert wurde.
Soweit Wolfgang Bruch. Ralf Urbanschik aus Eisleben hat uns eine ausführliche Antwort geschickt. Er ist mit dem Zustand der Prager Baudenkmäler im Großen und Ganzen recht zufrieden.
Nein, ich habe in Prag kein für mich auffallend verschandeltes Gebäude entdeckt. Zumindest nicht in der Innenstadt. Die Argumente der Stadtplanungskritiker aus dem Spaziergang durch Prag kann ich nicht nachvollziehen. Da ich Prag bisher immer nur als Tourist besucht hatte, fehlt mir auch der Einblick, warum ein Gebäude leer steht und ob hinter der alten Fassade ein modernes Gebäude steckt. Als Tourist sehe ich mir nur das Schöne an und habe kaum einen Blick für schmutzige Ecken, wenn sie nicht überhand nehmen. Nicht einmal den größten Kritikpunkt, das Einkaufszentrum Palladium, teile ich. Das Palladium ist mit seiner zurückhaltenden Fassade der umgebenden Architektur angepasst und wertet meiner Ansicht nach die Prager Innenstadt sogar auf. Es gibt immer Kritik an Einkaufszentrum auf der grünen Wiese. Doch wenn einmal das Einkaufszentrum dahin kommt, wo die Menschen leben und arbeiten, ist es auch nicht recht. Wenn dieses Gebäude am Rande der Innenstadt dermaßen kritisiert wird, dann müsste das Gleiche auch mit dem tanzenden Haus in der Neustadt an der Moldau passieren. Das passt erst recht nicht in die altertümliche Architektur der Umgebung. Moderne Akzente in einer alten Stadt finde ich gut, weil sie die Dynamik in der Stadtentwicklung zeigen. Die Beachtung von Denkmalschutz und Ästhetik ist aber essentiell.
Doch auch Herr Urbanschik hat in Reaktion auf unsere Frage Gebäude und Erscheinungen in Prag gefunden, die ihm negativ aufgefallen sind.
Viel unpassender als das Einkaufszentrum Palladium finde ich die Architektur des Hotels Intercontinental am Rande der Innenstadt. Solch ein Plattenbau passt da einfach nicht hin. Ich weiß aber nicht, ob das Intercontinental noch eine Sünde aus der Zeit vor 1989 war.
Da hat Herr Urbanschik ins Schwarze getroffen. Das Hotel Intercontinental war vor der Wende eines der teuersten und luxuriösesten Hotels in Prag. Erbaut wurde es in den Jahren 1968 bis 1974 nach den Plänen der Architekten Karel Bubenček und Karel Filsak im architektonischen Stil des sogenannten Brutalismus. Es handelt sich um einen großen Betonbau mit Fensterstreifen und keramischer Bekleidung. Unser Hörer nennt aber auch andere Missstände in Prag als nur die architektonischen.
Besonders in der Nerudagasse hinter der Karlsbrücke fiel mir richtig unangenehm ins Auge, wie viel Ramsch dort in den Geschäften verkauft wird. Aber wenn dort die Nachfrage nach Plastikspielzeug und Glasperlen besteht, warum soll es das dann nicht geben? Trotzdem bin ich schnell daran vorbeigezogen. Läden mit echten tschechischen Souvenirs, Cafés oder Gaststätten hätte ich an diesem Ort passender gefunden. Doch es ist besser, wenn die Touristen solche Geschäfte begeistert aufnehmen, als Läden zu haben, in die keiner der Touristen reingeht.
Sogar aus Australien haben wir eine E-Mail zum Thema Denkmalschutz von Igor und Eva Slezáček bekommen.
Es ist sehr schade, dass so viele historische Gebäude in Prag beschädigt sind. Auch hier in Australien haben wir ähnliche Probleme, obwohl wir nicht so viele historische Gebäude wie in Europa haben. Ich denke, die Historiker allein sollten verantworten, welche Gebäude verändert werden könnten und welche komplett in origineller Form bleiben müssen. Ohne jeden finanziellen oder politischen Druck.
Mitte Februar haben wir berichtet, dass nach einem jahrelangen Tauziehen ein wichtiges Manuskript des Genetikbegründers Johann Gregor Mendel nach Tschechien zurückgekehrt ist. Nachdem Missverständnisse um den Besitz des Dokuments geklärt worden waren, kann der Eigentümer, die Augustinerabtei in Brünn, in der Mendel lebte und seine Schrift dort verfasste, das Werk der Öffentlichkeit zugänglich machen. Doch für Mendels Nachkommen ist die Sache nicht so eindeutig und noch nicht geklärt worden. Ein Vertreter der Familie Mendel, William Teusch, hat sich an uns mit folgenden Zeilen gewandt.
Die Informationen in Ihrem Artikel und der Standpunkt Ihres Außenministers, Herrn Schwarzenberg, zum Mendel-Manuskript sind teilweise nicht wahr. Die Frage des Eigentums wurde bisher nicht gelöst.
In einer weiteren E-Mail hat er die Sache näher erklärt und auch einige Dokumente beigelegt.
Der tatsächliche Besitzer ist bisher nicht bestimmt worden. Es war im Besitz der nach Mendel benannten Familiengesellschaft seit 2001. Diese Gesellschaft wurde gegründet von Mendels Verwandten, die nun in Deutschland leben. Ich habe den Vertrag beigelegt, in dem eines der Familienmitglieder, Erich Richter oder Pater Clemens, das Manuskript in den Besitz der Familiengesellschaft übergibt. Er hat es von einem anderen Mönch bekommen, der das Manuskript und weitere Papiere vom Naturforschenden Verein erworben hat. Dabei handelt es sich um eine wissenschaftliche Gesellschaft, deren Mitglied Mendel war.
Die Familie ist bereit, den Streit weiterzuführen und vor Gericht zu lösen. Über das abenteuerliche Schicksal des Manuskripts von Gregor Mendel wird man daher höchstwahrscheinlich noch hören. Und ganz zum Schluss möchten wir uns für alle Empfangsberichte bedanken, die bei uns in der letzten Zeit angekommen sind. Unser Dank geht unter anderem an Sebastian Bengel aus Hamburg, der seinem Empfangsbericht hinzugefügt hat:
Schön, Nachrichten über europäische Entscheidungen aus anderen Ländern der Union zu hören. Die unterschiedlichen Standpunkte und Haltungen der Nationen werden oftmals erst dadurch deutlich.
Weitere Dankesgrüße gehen an
Silvio Platter aus Schwarzenbach in der Schweiz,
Peter Müller aus Duisburg,
Paul Reinersch aus Duttweiler
und Franz Schanzer aus dem österreichischen Niederschrems. Schreiben Sie uns auch weiter an die Adresse
Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Tschechische Republik.
Per E-Mail erreichen Sie uns unter
deutsch@radio.cz.
Auf Wiederhören in 2 Wochen. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Unsere Sendung ist am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.